Herzlich willkommen bei Menschen im Porträt. Es gibt kaum jemanden in Österreich, der meinen heutigen Gast nicht kennt. Spitzensportler, Weltcupsieger, TV-Moderator, Werbeikone. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch mit Armin Assinger. Herzlich willkommen.
Servus, grüß Gott.
Wann haben Sie zum ersten Mal so die Begeisterung für Sport gespürt?
Oh, das wird schon ziemlich früh gewesen sein. Als Bub ist natürlich nach der Schule raus und hast dann nochmal den Fußball gespielt den ganzen Nachmittag, bis Festtag geworden ist und so weiter. Ja, das war ganz normal. Mein Vater hat Fußball gespielt, den Hermagal in der ersten, und somit war das klar, dass du da auch nach dem Match miteinander laufst am Platz und mit den anderen Kindern von den Spielern halt spielst und so weiter. Und weiterer Folge ist da das mit dem Skifahren natürlich dazugekommen. Da waren so die Anfänge so mit 9. Eigentlich war es aber früher mit 7, 8 Jahren beim Dorfskirennen, das es da gegeben hat. Und dann halt mit Schulskitag, Bezirksschulskitag, Landesschulskitag und Skirennen, die der Landesskiverband organisiert hat, Schülerrennen und so weiter und so fort. Dann ist einfach, wie man so schön sagt, auf gut Deutsch, Step by Step die ganze Geschichte weitergegangen.
Aber neben dem Skifahren gab es da auch einen normalen beruflichen Einstieg auch, oder?
Ja gut, das hat sich dann nicht ein bisschen später entwickelt. Ich bin ja, wie gesagt, ab dem 10., 11. Lebensjahr Skirennen gefahren, österreichische Meisterschaften gefahren und so. Und dann, wenn du so 14, 15, damals, glaube mit 16 Jahren hast du angefangen, dann FIS-Rennen zu fahren, sein erstes internationales Rennen. Und die Problematik bei mir war einfach die, dass ich nicht in Stams in die Schule gegangen bin, Skigymnasium oder Skihandelsschule in Schladming, sondern das normale Park in Hermagor. Zuerst Hauptschule in Hermagor und dann das Park in Hermagor gegangen bin und dort halt absolut keine Unterstützung gekriegt habe. Also da warst du als Sportler fast ein Aussätziger. Ich war es noch immer so durchgekämpft, bin eigentlich nie sitzen geblieben, habe letztendlich auch die Matura geschafft on time. Und obwohl ich wahnsinnig viele Fehlstunden gehabt habe, ich glaube, in Matura habe ich gehabt 270 Fehlstunden oder was. Also es war genügend da und also ein Schlüsselerlebnis war für mich halt zum Beispiel Gitarre. Ich habe eine Gitarre gehabt dort in einem musischen Gymnasium und im Halbjahrzeugnis von der Oberklasse habe ich einen Fleck gehabt in Gitarre. Und ich habe einen Fleck gehabt in Chemie. Und habe dann tolle Kurven gekreuzt mit irgendwelchen Prüfungen vor dem Abschlusszeugnis, um zur Matura zugelassen zu werden. Und heute ist aber noch so, dass ich ein Mensch bin, der nicht nachtragend ist, aber den Musiklehrer habe ich mir gemerkt, wenn ich mich den Sieg, also den Gitarrenlehrer, aber nicht mehr den Sieg, wirklich die Straßenseite, weil er hat mich so geärgert damals, der ist mir so aufgesessen, hat mich so gegiftet wegen seinem depperten Fach wie Gitarre jetzt in dem Fall. 2 Wochenstunden waren da und so ein hackliches Kreuz. Weil immer bin ich durchgekommen, Latein, Deutsch, Englisch, Mathe, alles mehr oder weniger kein Problem. Und den Gitarre hat mir der Hundling am 5 reingehalten, aber der bist du depper. Aber das hat mich motiviert, eher dann auf das spätere Leben. So, und dann ist parallel dazu eben die Möglichkeit gewesen, beim ÖSV mitzutrainieren. Ich war nicht im Kader, habe die Limits nicht geschafft, aber ich war knapp dran. Natürlich habe ich können mittrainieren. Und gleichzeitig habe ich natürlich mein Vater geschaut, dass wir einen Beruf zusammenbringen. Er war Offizier bei der Gendarmerie und dann hat es damals einen Sportlerkurs gegeben, wo einfach Sportler von verschiedensten Sportarten einen eigenen Kurs gemacht haben in der Ausbildung. Und gibt es mittlerweile jetzt in Graz auch wieder mehrere Kurse am Laufen. Und das war, und da war ich dabei und das war eigentlich sehr, sehr wertvoll, weil man natürlich gerade im Skifahren kannst, als junger Mensch mit 18, 19 Jahren fliegen, die schwer verletzt und die Karriere ist vorbei, bevor sie anfängt. Insofern war einfach eine berufliche Ausbildung extrem wichtig. Und die habe ich im Gendarmen gefunden. War dann sozusagen Staatsamateur. Freikrieg und Unterstützung kriegt vom Dienstgeber, worauf ich heute, oder worüber ich heute noch sehr frei und worauf ich heute immer noch sehr, sehr dankbar bin.
Dann nach dem Beginn bei der Gendarmerie, wie war im Endeffekt dann das auch jetzt vom Mentalen? Einerseits quasi hat die Freude am Skisport begeistert und dann muss man Patrouille gehen. War dann im Kopf auch wirklich auf Streife gewesen oder war es schwierig?
Ja, das war super. Nein, das war super, weil es einfach eine Abwechslung war. Und das ist nicht schlimmer als Monotonie im Leben. Und das war so, dass wenn ich trainiert habe oder wenn wir Trainingslager waren oder ein Rennen gefahren bin, dann war der Kopf natürlich tot. Und dann ist besonders nach der Saison, so April, Mai, Juni, und Juli, da war ich immer in der Gendarmerie für 4 Jahre lang. Oder auch dann, wie ich fertig war, habe ich da ganz normal Dienst gemacht. Und für mich war das immer eine Abwechslung. Und hat den Kopf eigentlich durchgespült. Hat die von den belastenden Gedanken oftmals vom Sport, warum läuft es nicht, warum bin ich schlecht beieinander, warum bin ich da nicht gut gefahren, hast du ein bisschen weggebracht und hast andere Dinge gesehen und hast gewisse Sachen eben in Relationen setzen können, weil du gemerkt hast, hoppala, ja, jetzt bin ich halt da runtergefahren, war eine Sekunde langsamer, so, Heutzutage sagt man WTF. Na, also da gibt es viel schlimmere Sachen da draußen. Also habe ich eigentlich daraus ein bisschen wieder Kraft und Motivation gezogen.
Mhm. Wann wurde der Sport dann wirklich so komplett ernsthaft, wo dann klar war, okay, das ist jetzt die Zukunft?
Ja, das ist ja schon mit 15, 16 geworden. Das war ja immer schon irgendwo vorgezeichnet und irgendwann ist dann halt die Entscheidung gefallen, in welche Richtung es gehen. Und da habe ich mich dann einfach dazu entschlossen, auf die Opfer zu gehen, weil ich zur damaligen Zeit einfach nicht als Großer einen Nachteil gehabt habe. Weil damals bist du als Großer, wobei vorausschicken muss, ich war Kärntner Meister im Slalom und Riesenslalom, so ist es nicht. Also, aber da hast du als Großer dann später einfach ein Problem gehabt, um die Tore herumzufahren. Früher bist du noch ums Tor herumgefahren, heute rammst du ja weg. Nicht? Und wenn du schaust, wie groß, Thomas Sikora ist groß, der Franzose jetzt dann der Gute, wer ist dann der Noel, ist auch groß gewachsen. Die haben jetzt nicht unbedingt einen Nachteil im Slalom. Damals war es aber so. Sondern wir hatten eine Abfahrt, müsst fahren und weil es ist doch der Spruch kursiert, den hat, glaube ich, der Werner Griesmann legendär verbreitet, der hat gesagt, real man ski downhill. Na, was willst du sein als 18-Jähriger? Natürlich ein real man. Und so ist halt die Abfahrt geworden. Und Super-G in dem Fall.
Als die Entscheidung klar war, es wird jetzt nicht die Polizeikarriere, sondern die Sportkarriere, wie haben damals die Eltern und das Umfeld reagiert?
Naja, es war halt parallel Sport und also Skifahren und Gendarmerie, das ist ja wunderbar parallel gelaufen. Nur wie ich dann aufgehört habe zum Skifahren, das ist schon wieder 30 Jahre her, war ich komplett im Dienstradl drinnen, gell? Tag aus, Tag ein. Und dann habe ich mir irgendwo so überlegt, die Ambitionen, die mein Vater gern gesehen hätte, dass ich die Offizierslaufbahn einschlag, die habe ich nicht gehabt. Das war nicht so meins. Und dann haben wir gedacht, einfach einmal, du müsstest vielleicht irgendwas machen im Leben, was dir wirklich frei macht die nächsten 30 Jahre, bis zur sozusagen Pension. Und dann habe ich ein bisschen umgeschaut und dann habe ich diese Idee entwickelt mit dem Kommentieren, habe ich ein bisschen gefragt. Dann ist sich das mit dem Kommentieren in den ersten anderthalb, zwei Jahren parallel zur Gendarmerie ausgegangen. Und dann irgendwann hat sich aber das dann so dargestellt, dass ich habe können dort einen 5-Jahres-Vertrag machen als Kommentator. Und da habe ich gedacht, in der Zeit muss es mir gelingen, dort Fuß zu fassen und dann in die Unterhaltung zu gehen. Das war schon irgendwo der Masterplan. Aber und nachdem dieser 5-Jahres-Deal gestanden ist, nachdem ich 1-2 Jahre so probiert habe, das Kommentieren, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich von der Gendarmerie weggehe. Mein Vater hat natürlich auch kein Problem gehabt. Ich habe gesagt, mach, was du glaubst, geh deinen Weg. Und ich bereue es keine Sekunde. Das Gendarmerie war äußerst wichtig für mich, um meinen Sport nachzugehen. Ich hätte da, wenn das mit dem Kommentieren nichts geworden war, war ich bei der Gendarmerie geblieben, aber ohne große Karriere, technische Ambitionen. Aber es ist jetzt so gekommen, wie es ist und mittags. Das war eine gute Entscheidung.
Sehr früh mit dem Skisport begonnen.
Ja.
Was war so der erste prägendste Erfolg in jungen Jahren, wo Sie sagen, okay, das war so dann das erste Mal gepackt?
Der erste richtig große Sieg, da habe ich sogar das Foto daheim, war wirklich so mit 7 Jahren beim Dorfskirennen. Weil da habe ich mit 7 Jahren die 10, 11, 12-Jährigen abgehängt. Und das ist also ein lässiges Büttel bei der Siegerehrung. Ich war der Jüngste und stehe am Stockhalle oben und der Zweite und der Dritte waren auf Augenhöhe, waren aber älter. Also das war so ein bisschen ein Knackpunkt. Und dann war wirklich mit 12 Jahren dann bei den Kärntner Schülermeisterschaften diesen Slalom und Riesenslalom gewonnen habe. Und da ist es so, da fahren ja die Schüler 1 Klasse, das war damals 10 bis 12. Und die Schüler 2 Klasse war dann 12 bis 14, den gleichen Lauf. So, und jetzt bin ich Schüler 1 gefahren und habe Tagesbestzeit gehabt in der Schülerklasse. Ich habe also die Eltern abgehängt, sowohl im Slalom als auch im Riesenslalom. Und dann bist du gar nicht einmal so ein schlechter Skifahrer. Und dann hat sich die Vereinsarbeit sehr gut dargestellt bei uns. Und ja, der Vater war fest dahinter. Und so hat sich das dann halt so weiterentwickelt mit der Haufen Rückschlägen und viel mehr Niederlagen als Siegen oder negativen Erlebnissen, denn Siegen. Und aber trotzdem, das war jetzt so eine sehr gute Lebensschule, die ich nicht missen möchte.
Jetzt haben Sie kurz angesprochen, Scheitern, auch Niederlagen häufiger noch als die Siege. Was war da so die schmerzhafteste Niederlage damals?
Naja, ich sage mal, im Schüleralter ist dann diese Pubertät daherkommen, wo ich relativ viel gewachsen bin. In einem Jahr, und da hat nichts zusammengepasst. Die Hände hast du gehabt, bis oben zu den Knien, wenn du gestanden bist, eine Hebel, dass es Ärger nicht mehr geht, und schier angeschoben halt. Und da war natürlich die Sportliche koordinativ fast unter jeder Kritik, und das war natürlich, das war ein ganz schlimmes Jahr. Und dann ist es aber wieder aufwärts gegangen, und mit dann, weil ich so zwei Schlüsselerlebnisse habe ich gehabt. Das erste war, da hat mir der Charlie Carr, der legendäre Trainer, noch Wenge mitgenommen, und da war ich 19 Jahre alt. 19 Jahre, natürlich viel zu früh. Aber das hat er eigentlich nicht freiwillig gemacht, weil er hat so Druck gekriegt von der Presse, weil der andere Kärntner Rennläufer und ich bei einer Viehsabfahrt gewonnen haben. Und dann haben die Kärntner alle geschrieben, jetzt seid ihr die Kärntner zum Weltcup, eine Weltcup. Und der Charlie hat bestimmt gesagt, ja, nehmen wir es mit, dem werden wir schon sehen, was dort los ist. Und dann war das in Wengen, und wie gesagt, das war 84 im Jänner. Ja, da war ich 19,5 Jahre alt, keine Ahnung von irgendwas, und fürchterliche Bretzen geschossen dort oben. Und irgendwann bei der letzten Fahrt dann habe ich endlich mal das Zielbandel gesehen, und der Charlie hat dann gesagt, so als ich ruf hast haben, weil so schleißig wie du beieinander bist, du hast da nichts verloren. Und dann habe ich gesagt, zu mir wird nie mehr ein Trainer sagen, ich bin schlecht beieinander. Was aber logisch war, mit 19 Jahren von der Abfahrt, mit 32, 35. Heute, findest du kein 19-Jährigen mehr von der Abfahrt, also da bist du mit 30 noch ein Talent. Und das war der erste Knackpunkt, dann habe ich weiter gekämpft, weiter gearbeitet an mir und Mut zum Ehrgeiz entwickelt. Und dann war ich endlich dort, wo ich hin wollte, bin in Gröden einmal auf Stockholm gefahren, und im 88er Jahr war das dann, bin da Dritter gewesen, oder Zweiter war ich, Zweiter viel mehr, und habe ein paar gute Ergebnisse gehabt, im Winter Sechster in Kitzbühel gewesen. Und dann ist dieser Scheiß-Tag gewesen in Wengen, wo ich mit Startnummer 1 im ersten Trainingslauf geflogen bin, so als Testpilot quasi, mit beide Knie zusammengehauen habe, im linken Knöchel auch noch lädiert gehabt habe. Insgesamt waren 3 und 2 ist 5 und 2, 7 Bandeln ab und die Knorpel und Zeh, also richtig ein grausiger Bretzen. Und da war die Karriere schwer am Kippen. Ich bin da 16 Tage im Krankenhaus gelegen in Innsbruck. Gips, bist du auf? Dann habe ich noch gehabt, ungefähr noch einen Monat, noch einmal 4, 5 Wochen, einen Gehgips, links, links, links habe ich, links, links, rechts einen Gips gehabt, und links habe ich einen Stoppel drauf gehabt und die Krücken, und rechts habe ich nicht dürfen auftreten. Weil da war ein Nagel durchs Knie, aber dass irgendwas halt fixiert ist. Und das war natürlich hardcore, weil da bin ich, bist auf 3 Punkten bis gegangen, und einmal bin ich bei der Haustür reingeflogen. Beim einigen, ich hab so gestolpert, hängen bin ich nicht aufgestanden, weil ich die Füße steif sind, nicht? Also, wie kommst du denn da auf, ne? Und da ist irgendwann nach 10 Minuten, Viertelstunde, ist meine Mutter bei der Tür gekommen, ich war bei der Nachbarin geworden. Da sag ich, Mutti, hilf mir auf. Ich sag sie, wie er denn, Bub, wie er denn? Dann sag ich, gib mir einen Stuhl, irgendwie, dass ich mich so aufziehen kann. Nein, das war ein Horror. Und da hat der keiner auf mich gesetzt, ne? Da hat keiner auf mich gesetzt. Da bin ich dann im Mai, das war im Jänner, und im Mai, Juni.
Welches Jahr schon?
89, genau. Und im Mai, Juni war ich dann so weit, dass ich hab können ganz, also schnell gehen. Das war kein Joken. Schnell gehen. Und da habe ich schon ein bisschen runtertrainiert, und dann ist wieder ein Lapsus passiert, dann ist mir beim linken Knie noch einmal das operierte Bandel gerissen, und mir wieder operieren müssen. Wieder 6, 7 Wochen Schienen gehabt und so weiter, und wieder Zeit verloren. Und dort war so eine geile Geschichte, da ist einmal ein Reporter gekommen von der Kärntner Tageszeit, also ein Humstory. Und dann so, ja, treffen wir uns am Fußballplatz in Hermerbach. Und dann bin ich dort wieder, das hat man gewusst, habe ich dann laufen können. Also, was der laufen will, langsamstes Joggen. Und dann hat er geschrieben das, und hat einen Bericht gemacht und was er sieht. Und dann Jahre später, wie ich dann in Kleinkirchheim gewonnen habe, mein erstes Weltcup, ist er dann zu mir gekommen und hat gesagt, weißt du, was ich mir damals gedacht habe? Wie ich dich gesehen habe am Fußballplatz. So, ich weiß genau, was der gedacht hat. Was will denn der Trottel? Sagt er, genau das habe ich mir gedacht. Er sagt, so, da muss man aufpassen, was die Leute, oder wie man Leute einschätzt, gell? Aber auf alle Fälle war ich nach dieser Verletzungszeit dann wirklich, oder ich war da sehr fanatisch, und ich habe einfach versucht, alles wieder zu machen, dass ich wieder Skifahren kann, vielleicht ein Skirennen fahren kann, aber nicht absehbar. Und ich habe wirklich viel ausgehalten bei der Therapie, und habe halt gedacht, wenn das mit dem Skifahren nicht mehr funktioniert, mit dem Skirennfahren, dann möchte ich nicht schuld sein. Ich möchte nicht irgendwann mit 30 Jahren sagen können, weil ich damals ein bisschen härter zu mir gewesen war und ich gleich aufgeben hätte und ein bisschen durchgeruckt hätte das Ganze, dann war noch was gegangen. Also ich wollte sagen, wenn es nicht geht, bin ich nicht schuld, sondern es ist der liebe Gott, das Schicksal oder wer immer. Und daher, das war mein Antrieb damals. Und die Geschichte ist ja aufgegangen. Hab danach eigentlich gute Jahre gehabt und habe dann 95 halt beendet. Mit 4 Siegen am Konto und mit den hinteren Knie halt besser ist nicht gegangen. Bin aber auch nur, jetzt habe ich mal nachgerechnet, nachgeschaut, ich bin aber nur 67 World Cup Rennen gefahren. Und bei 67 World Cup Rennen, 4 Siege, ist gar nicht einmal so eine schlechte Ausbeute, wie es heute erst, der Johann Claret aus Frankreich ist, glaube ich, 200 Abfahrten gefahren und hat kein einziges Mal gewonnen. Also so letzt ist es dann vielleicht gar nicht gewesen.
Der Unfall, also die Unfall-OP ist 1989, ja. Dann Bad Klein-Kichel 1992, ja. Das Comeback oder der Sieg, kann man sagen.
Ja.
Der Antritt ist ja schön, aber wie haben Sie es geschafft, in diesen 3 Jahren diesen Turnaround zu schaffen, wirklich dieses Comeback zu schaffen?
Ja, also Fanatismus. Fanatismus und einfach vielleicht auch ein gewisser Fanatismus. Motivation ist ja dieses große Wort heutzutage, aber woher ist der gekommen? Die Motivation ist gekommen, weil ich einfach gedacht habe, das kann es nicht gewesen sein. Aber ich habe da wirklich einen super Winter gehabt, wie ich mich verletzt habe. Wie gesagt, da war ich Zweiter in Grün, Sechster in Kitzbühel, Neunter in Kitzbühel als 24-Jähriger, wo so keine schlechten Ergebnisse waren. Und dann haben wir gedacht, das kann es nicht sein. Das gibt's nicht. Der liebe Gott kann das mit dir. Und da bin ich natürlich ein gottergebener Mensch. Sag ich, das kann er mit dir nicht vorgehabt haben, dass es so endet. Der hat mit dir Großes vor. Und dann klemmt die halt rein. Und das war ja auch eine brutale Geschichte. Ich meine, ich bin 89 verletzt gewesen und bin im März 90 das erste kleine Rennen gefahren. Und dann im Jänner 91, also 2 Jahre nach dem Sturz, ist mir genau in Kitzbühel gelungen, wieder eine Weltcup-Punkte zu fahren. Und also in der ersten Folge, ich glaube, 11. Mal, mit hoher Nummer, weiß nicht, 40 oder was. Und das war dann so die Initialzündung. Und dann war ja, da geht noch was. Und das, was auch so geil war, ist, ich kann mich erinnern, der Doktor, wie er mich operiert hat, ist er in das Krankenzimmer gekommen in Innsbruck, hat beide Zehen gezogen, das tun sie so nach dem Knie und sagt, hast du ein Gefühl? Sag ich, freilich ein Gefühl. Ja, super. Dann sage ich, Doc, wie schaut's denn aus? Was sagst du, kann ich noch mal Skifahren? Wie gesagt, da war ich 24 Jahre alt. Und dann sagt er, Skifahren, Armin. Skifahren wird schon kennen mit deinen Kindern vielleicht. Rennfahren geht sich nicht mehr aus. Und mit 40 hast du ein künstliches Kniegelenk. So, dann bin ich dann auch Rennen gefahren, habe Rennen gewonnen, bin mit meinen Kindern Ski gefahren, wäre jetzt an 60 und habe noch nicht das neue Kniegelenk. Aber es steht vor der Tür. Aber ich sage mal, so ist es halt die ganze Geschichte gelaufen.
Nach so einem schweren Unfall, mit all den Problemen, Operationen, Krankenhaus etc., mit welchem Gefühl steht man dann am Start beim nächsten Rennen danach?
Mhm. Mit keinem guten. Mit keinem guten, weil ja nicht, aber viel mehr war die Anspannung da, wie liege ich von der Zeit her. Es war nicht das Gefühl schlecht, dass mein Körper das nicht aushört, weil ich habe mich ja lange darauf vorbereitet. Habe ich ja 14 Monate quasi kein Rennen gefahren und hast du wohl trainiert, du bist die Zeitläufe gefahren, ich bin mit meinen Mannschaftskollegen Zeitläufe gefahren, ich habe gewusst, wie ich da liege. Aber die Frage war, wie da liege. Aber die Frage ist, bringe ich es im Rennen auch so halbwegs? Nicht? Und das war so ein kleineres FIS-Rennen, weiß ich noch genau, da bin ich, glaube ich, Dritter geworden, sehr gefreut, weil es war eine recht starke Besetzung, der eine oder andere Weltcup-Läufer aus Italien, Österreich war da und so, das hat mir gut getan und dann habe ich gewusst, so, das ist der erste Schritt, jetzt kommt dann wieder der nächste und der nächste und der nächste und der nächste.
Und die Angst, also nach diesem schlimmen Sturz, ist dann die Angst vor dem neuen Sturz im Kopf beim nächsten Rennen oder kann man das komplett ausblenden?
Es hat mir eigentlich danach nur mehr zweimal eingebirnt, nur mal weh wieder wehgetan. Aber Menschen, die so Gratwanderungen beschreiten, wie wir das zweifellos machen im Skisport, die sind Meister im Verdrängen. Wenn, du musst sagen, wenn einer aktiv ist und du fängst an, Angst. Ja, Angst habe ich nicht, Respekt. Und wenn du dann noch mit den Leuten redest, ob das der Eberhard ist in Kitzbühel, wer immer, Fritz Strobel, wie sie alle heißen, da ist jeden in Kitzbühel im Ofen gegangen. Aber wie gesagt, du musst das verdrängen irgendwie. und dein Herz in die Hand nehmen und die hat dann dort ausgewucht und du machst sie freiwillig. Und wenn du das nicht der Box, dann musst du da rausgehen, mein Startteil und sagen, heute nicht, oder das ist nichts für mich. Was auch eine gewisse Größe braucht, logischerweise. So, und ich habe mir dann irgendwann natürlich gedacht, nach dieser schweren Verletzung, eben der Angst muss ich klarkommen, und habe das, und habe einfach mir überlegt, so pass auf einmal, Angst haben ist ja im Prinzip nichts Schlechtes. Das lässt ja ein bisschen wachsam sein. Wenn Kinder Angst haben, schlafen sie nicht. Ne? Und das ist besser, wie vor Angst gelähmt zu sein, weil wenn das Kaninchen vor der Schlange ist, ist er wie gelähmt, sagt man. Und was passiert? Gefressen wird es trotzdem. Also wenn er gefressen will, ich nicht werden. Also sei wachsam, Armin, und wachsam habe ich einfach übersetzt für mich mit einfach viel trainieren. Einfach gut ausgebildet, technisch gut Ski zu fahren, sauber am Ski zu stehen, all diese Dinge zu beachten, konditionell super beieinander sein. Also ich kann sagen, über in den letzten 3-4 Jahren meiner Karriere war ich beieinander wie ein Bär. Das war mein Zugang zur Angst und meine Übersetzung dazu. Ja, und das mache ich ja heute noch so. Und dann versuchst du natürlich das eine oder andere in Relationen zu setzen. Wenn ich irgendwas moderiere heutzutage und dann sagst du dann mal ein Wort falsch, ja mein Gott, sagst du halt ein Wort falsch. Fehler machen ist menschlich und es gibt keinen, der nicht Fehler macht. Dann die Frage, wie geht man damit um? Aber ob jetzt irgendein Kritiker dann schreibt, Asinger hat Tripsdrüll falsch ausgesprochen, denke ich mal wieder, mein Gott, ist ja irgendwo ein bisschen eine arme Situation für einen Kritiker, weil von 100 Kritiken, die so einer schreibt, oder eine, also eine Frau manchmal, sind 98 schlecht. Das ist ein Mensch, der sucht nur das Schlechte. Das hat er schlecht gemacht, das Programm ist schlecht, der hat schlecht Theater gespielt, der hat das schlecht gesungen. Das ist kein gutes Programm von dem Kabarett. Der sucht nur schlechte Sorte. Ist kein schönes Leben. Und so bin ich an die Sorte dazugegangen, später dann bei der Melona schon mal gesagt, naja, es gibt schlimmeres ohne Leben. Zum Beispiel 42 Tage die Barrihaxen in Gips zu haben. Das ist schlimm.
Letzte Frage noch zum Skifahren jetzt, wenn man dann quasi beim Start ist und dann die Ski quasi den Schnee berühren bis zum Ziel. Denkt man da irgendwas oder ist man wirklich Autopilot?
Das ist unterschiedlich. Also ich kenne einige, und da gehöre ich auch dazu, die haben, wenn sie in Form waren, nicht gedacht. Weil wenn du in Form bist, bist du im Flow. Da geht das alles von selber. Du startest, du weißt genau, dreimal untauchen, hocke, dann tue ich das da, fahre da runter und ziehe die Füße und springe und dann gehe ich da, die Sau habe ich nicht, dann komme ich hoch aus. Und das hast du alles schon irgendwo abgespeichert. Deswegen machst du ja diese Fahrten vor dem Lauf und 10, 20 Mal, wo du alles runterfährst im Geiste. Und von den Rennen, wo ich schlecht gefahren bin, es waren leider viel mehr. Da weiß ich schon ziemlich alles, wo ich da einen Bock geschossen habe oder wo da ein schwerer Fehler war, wo ich so, die fix, wie kann man da so deppert reinfallen? Und ich weiß noch, dass beim Leonhard Stock zum Beispiel, mein langjähriger Zimmerkollege, Olympiasieger 1980, das genauso war. Ich weiß, dass das beim Hannes Trinkl so war. Und das ist ganz eigenartig. Ja, du bist da wirklich in der Renntrance, musst du sein, in der Renntrance.
Jetzt ist schon kurz Stichwort Millionen schon gefallen. Sportkommentator war ja quasi der erste Job quasi in den Medien. Wie kam dann der Sprung zur Millionenshow?
Naja, das hat auch eigentlich den Anfang genommen mit dem Kommentieren im Frühfinanzjahr, weil da habe ich schon so das eine oder andere Kleine einmal gemacht, irgendwie so Kinder für Licht ins Dunkle am Heiligen Abend, waren wir so im 96er Sendung. Und da habe ich so ein bisschen für eine geschnuppert. Und dann dann war es so, dass ich 1998, habe ich eine Romy gewonnen, einen Fernsehpreis, für die Art und Weise des Kommentierens von Skirennen und insbesondere von Hermann Mayer sein Brezen damals in Nagano. Super. Und im Jahre 1999 habe ich eine Laudatio gehalten auf die österreichischen Skidamen, weil die Götschel, Meisnitzer, Dorfmeister und Schuster, die damals bei der Ski-WM in Wel die ersten drei Plätze gemacht haben und eine Mörderquote gehabt haben. Über 2 Millionen Leute haben das gesehen. Und ich habe die laudatiert. So, und gehe dann runter von der Bühne und sieht die Katrin Zechner, damals Programmdirektorin beim ORF, und die geht zu ihr hin und sagt, grüß Gott, Frau Zechner, ich bin der Armin Assinger. Und wenn ihr mal was habt in der Unterhaltung, der Sport hat meine Nummer. Dann hat sie gesagt, ich weiß schon, wer du bist. Dann habe ich gesagt, super, dass du zu mir du sagst. Ich sag zu dir auch du. Und dann sagt sie, ja, wir werden uns schon bei dir melden. Was das war so, hab ich mir gedacht, das ist so, don't call us, we call you. Also eh nie. Ja. Oh, wie ist der Teufel oben? Mit 14 Tagen, 3 Wochen später kriege ich einen Anruf. Ja, ja, Singer, wir hätten da eine Sendung. Da geht's darum, in England wird die, ich spiele da mit großem Erfolg, die nennt sich dort Great Escapes, wird von Martin Brundle vom Lanz-Autofahrer moderiert. Und da geht's darum, dass einfach kritische Dinge, die irgendwer gefilmt hat, gut ausgehen. Irgendwo fällt er bei einer, in ein Loch runter, kommt nicht raus, dann kommt, so wie man es oft kennt, dann kommt der Bagger, macht der Grusel und dann ziehen sie den raus, oder irgendwo ist eine Flut, irgendwo fällt der Tier runter und wird halt gerettet. Eine Great Escape halt. So, und dem gesagt, na, das wird bei uns heißen, Glück gehabt. Ja, dann haben wir, ob ich das mir vorstelle. Ja, freilich. So, dann haben wir das angegangen. Und das hat das Glück gehabt, Carsten, und dann ein, zwei Jahre drauf haben sie es dann umgetauft auf Extrem. Und das war super, das war ein herrliches Learning. Ich glaube, wir haben 36 Folgen von dem gemacht, immer so für Sonntag oder Samstag, Sonntag vorabend mit recht guter Quote damals. Und da habe ich wirklich viel gelernt, was Moderieren und Reagieren auch betrifft, was mit Leuten, Resten und so weiter. So, und dann war das irgendwann aus. Und einer von der Redaktion von Extrem sagt zu mir, Armin, du, pass auf, die machen ein Casting für die Millionenshow. Magst du mitmachen? Da sage ich, ja, da fahre ich hin, wo ist denn das? Ja, in Köln oben. Da fahre ich rauf. Im Vorfeld ist das irgendwie schon ein bisschen publik geworden, dass da der Dieter Schmäler dabei ist und der Dorian Steidl und der Oliver Auspitz und der Robert Kratki und der Wolfram Birchner und der Roland Adrowitzer. Und noch einer weiß ich nicht mehr, und halt, ja, und die ganzen Zeitungen haben geschrieben, ja, das kann nicht, weil die Tatschmäler sein, dass so einen profunden Schmäh und subtil und pipapo und sowieso. Und ich bin da rausgefahren und denke mir, da habe ich eh keine Chance, aber ich möchte eine Duftmarke hinterlassen, damit die sagen, mich gibt's noch, weil die Sendung ums Eingestellte anreden, und vielleicht ergibt's schon was anderes. Und bin rausgefahren, Firma gehabt, nicht gut gefühlt, hab das gemacht, hab mich vorbereitet darauf, wie ich das machen würde. Dann hat man so 20, 25 Minuten hat man die Sendung gespielt, eingegangen, begrüßt, hat gesagt, Regeln erklärt, dann hat man einen Kandidaten gehabt, hat mit dem gespielt. Und dann war das aus und dann bin ich wieder heimgefahren. Naja, ich war natürlich nichts mehr, weil Zeitungen haben sich dann überschlagen mit, wie gut der Dieter Schmäler ist. Sagen nur die Wahrheit, so war das. Und war mal leidet bei mir das Telefon, Herr Singer, ja, Sie sind in einer engeren Wahl. Würden Sie sich das zutrauen? Also Herr Skolik, Programmdirektor, sonst hätte ich mir, das war nicht rausgefahren, wenn es mir nicht zutrauen. Ob ihr Chance mir ausrennen, ist was anderes. Aber zugetraut hätte ich mir das schon. Ich habe zu meiner damaligen Frau gesagt, also Millionenshow, das gefällt mir, das traue ich mir zu. Und meine Frau hat damals gesagt, das bockst du nicht. Das ist eine Nummer zu groß. So quasi. Das hat mir natürlich Angst. Wurscht. Und dann sagt er, kommen Sie einmal nach Wien, aber inkognito, sagt der Herr Skolik. Und so, verständlich, dann bin ich nach Wien gefahren, war eine Stunde bei ihm, top secret, bei ihm daheim, haben wir uns unterhalten. Und dann bin ich daheim gefahren, wieder gehört, wir rufen Sie an. Und dann war er so herrlich, dann habe ich Rosen gemacht, ich weiß nicht. Und ich meine, der Rosenmann ist herrlich meditativ, weil es ist relativ laut und du hörst sonst nichts. Ne? Und ich war so vor mir hin in meiner Rente, in der Meertrance, gell? Und die Bedienerin schreit dann runter zu mir, ah, mein Telefon, ich sage, ich mag jetzt nicht, der Telefon, das ist Skolik. Und dann bin ich umgegangen und da sage ich, ja, Singer, Sie hätten es. Ja, super, perfekt. So war die Geschichte. Und dann ist das aber noch irgendwie sehr, sehr lustig gewesen. Es gibt nämlich eine Background-Story. Zu der Zeit war ich die Monika Lindner Programmdirektorin. Und jetzt erzähle ich die Geschichte, weil sie erzählt hat vor langer, langer Zeit, vor 20 Jahren, bei einem Kongress in Villach, wo ich moderiert habe. Ich glaube, es ist nicht eher da rund im Weltfrauentag war, so wie jetzt, Anfang März. Und dort hat sie die Geschichte öffentlich erzählt, wie das war. Da hat es ein Gremium, also Casting funktioniert so, du machst das und dann wird das einem Probepublikum vorgespielt. Und das tut dann bewerten. Sprache, Schmäh, Reden, Ausschau, ich tue damit die Hände, Sympathie, was ich. Und auf dieser Liste war ich top gereiht. Ja. Und Dann ist das zu Monika Lindner gekommen, da waren 6 Direktoren da und sie. Und dann hat sie gesagt, so, was machen wir jetzt? Wer kriegt die Millionen schon? Das hat sie alles erzählt, deswegen traue ich es mir auch sagen. Und dann sagt sie, und da kommt nichts außer, weil da hat sich keiner der Direktoren offensichtlich getraut zu sagen, nehmen wir einen Assinger, weil er Angst gehabt hat, dass der andere sagt, spiel es der rette Mund, das kannst du nicht machen, hey, weil der Wahnsinn und jeder, der hat sowieso. Und hin her. Und dann hat sie gesagt, und dann habe ich gesagt, wir machen das anonym. So, und wie ist die Abstimmung rausgegangen? 6-0 für Nasinger. Und dann habe ich gesagt, super, Entscheidungsfreude. Gell? Und, so, und diese Story ist einfach lässig. Und wie gesagt, Monika Lindner hat etwa 700 Frauen damals erzählt im Villa. Und ja, dann hat die Geschichte angefangen und dann ist aber rund gegangen, weil dann waren natürlich die ersten Meldungen waren auf E-Mails habe ich gekriegt und auf die Homepage haben sie mir reingeschrieben, du dumme Bauernsau, bleib daheim bei deiner Kieh im Stall und dann sind Trottel wie die haben wir gebraucht, also alles Mögliche, weil ja viele Menschen in der Blase Wien draußen, das ist im intellektuellen Zentrum Österreichs, sie gedacht haben, hoppala, da ist einer, der war ein Skifahrer mit so lala Erfolgen, natürlich im Vergleich zu einem Hermann Mayer oder Franz Klammer, kann ich nicht mithalten, nicht? Aber im Vergleich zu anderen doch. Also so schlecht war es nicht. Dann hat er seinen Skilehrer, Schmäh, seinen Halberten, nichts gegen die Skilehrer, red Mundart, puh, und das in der Primetime, So, und das war, wie gesagt, war das alles ein Ansporn. Und dann habe ich eine, und jetzt schließe ich die Geschichte ab, weil ich weiß, das dauert jetzt schon sehr lange, gell? Nee. Da habe ich einen Coach gehabt und eine Coachin eigentlich, die habe ich nach wie vor, die kommt aus Köln. Und die habe ich getroffen das erste Mal und wir schauen das, ein Video an, das Casting-Video an und sie sagt, Herr Asinger, ich sage Ihnen eins, ich verstehe zwar nicht alles, was Sie sagen, aber bitte behalten Sie Ihre Mundart bei, denn Mundart ist Authentizität. Und das ist mein Credo. Und wenn ich heute her, ab und an, bei mir der Bericht, ab und an scheint die Sonne. Das halte ich nicht aus, weil bei uns sagt man ab und zu. Bei uns ist es auch nicht der erste Weihnachtsfeiertag, sondern der Christtag. Und nicht der zweite Weihnachtsfeiertag, sondern der Stefanitag. Verstehst? Und es ist, ich sage auch nie rein, rauf, runter, raus. Bei mir ist das eine auf, ich habe um. Oder raus. Das heißt so Wörter, die da von Deutschland zu uns hereinschwappen und die Kinder dann so blind oder die Leute dann so blind übernehmen, das taugt man nicht. Sprache ist Kultur, ist Authentizität, das sind wir. Und wenn du heute oft einmal so Interviews hörst mit Kindern, wenn sie so bei Steiermark heute oder bei Kärnten heute irgendwo Kinder noch irgendwas fragen, 8-9-Jährige, die reden Hochdeutsch, das glaubst du, gibt's das? Wir sind ja eher in Österreich, in unserem Idiom sagen wir eher, ich hab gestern gelesen. Die Kinder mit 8-9 Jahren sagen heute, ich las das Buch gestern. Muss man aufpassen. Dann können wir ja okay, aber ich weiß nicht. Mundart, ich habe in Deutsch mit einem 2er maturiert. und nur bis Mundart drehst, heißt das nicht, dass du nicht ein Deutsch-Firm bist, weil es davon kommt. Weil ich sage, im Pitztal, wo der Benny Reich daheim ist, da sagt man zum Dachboden Oberdober. Und der Keller ist unterdunter. Und man kommst in einer, sagen die draußen im Pitztal, weil meine Frau ist auch aus dem Pitztal gewesen, die erste Frau, wann kommst du denn hier? Und trotzdem ist der Benny Reich, würde ich sagen, nicht blöd. Im Gegenteil, ganz ein schlauer Mensch und kann sich sehr gut ausdrücken. Also Mundart, gegen das ist nichts einzuhalten. Und jetzt beenden wir dieses Plädoyer für das österreichische Idiom.
Die Millionenshow war dann ein großes Erfolgsthema. Klarerweise, wie kam dann der Schritt zum Buchautor?
Ah, das hat sich auch bald einmal ergeben. Das war gleich mal nach dem Skifahren, Ende der 90er, und man überlegt, ich könnte mal so ein bisschen eine Geschichte zusammentragen. Das hat dort das Buch geheißen, wo die Comanchen pfeifen, weil der Charlie Carr hat diesen Ausdruck geprägt. Burschen, heute pfeifen die Comanchen. Das heißt, so wie heute jetzt zur Sache, heute ist eine wilde Partie. Und dann wieder so einen Buchtitel genommen, wo die Comanchen pfeifen, dann haben wir das mit einem Verleger gemacht. Hat es eigentlich noch recht gut verkauft. Ich glaube, wir haben 13.000 Bier verkauft sogar. Von dem waren so ein paar, selbstverständlich jugendfreie Geschichten. Das ist eh klar, die ich halt so erlebt habe im Laufe meiner Karriere. Und danach ist dann eben dieses Thema Angst aufgetreten oder aufgekommen. Anfang der Nullerjahre, da war das erste Buch eben auch Sieger haben Angst, wo ich mit einem Grazer Psychologen zusammengearbeitet habe, dem Dr. Günther Klug, wo ich meine Sicht der Dinge dargestellt habe und er das vom medizinischen oder ja vom medizinischen Standpunkt aus betrachtet hat, vom fachlichen Standpunkt aus. Ich war der Amateur und er war der Experte quasi. Ne? So, und so ist das halt da, damals gegangen. Das war sehr gut, das Buch. Da habe ich sehr viele Rückmeldungen gekriegt und viele Leute kommen heute noch immer mal daher bei einem Vortrag oder wenn ich was moderiere, Hasinger, können Sie mir das Buch noch sehen? Da sage ich, Mensch, die haben das noch. Das ist über 20 Jahre her. Gell? Und in weiterer Folge habe ich dann auch noch Asterix auf Kärntnerisch übersetzt, was auch sehr lustig war. Und dann noch zwei, drei Sachbücher gemacht, jetzige Jahre Schieber gehabt und so weiter mit einem Wiener Autor. Ja, und dann noch einmal jetzt vor ein paar Jahren bergab und doch bergauf sozusagen die Neuauflage von Auch Sieger haben Angst. Aber jetzt ist, glaube ich, das Thema durch. Jetzt habe ich ein nettes Projekt in Aussicht. Es gibt ja das Buch Der Jesus und seine Haberer, wo, ich glaube, das Lukas-Evangelium, weiß ich nicht genau welches, auf Wienerisch übersetzt worden ist und der Ostbahn Kurti Selig hat es dann vorgelesen und das ist irgendwie so lässig im Wiener Dialekt die anhören können. Und jetzt haben sie mich gefragt, der Verlag, ob ich das nicht auf Kärntnerisch machen will. Der Jesus und seine Kumpeland, so als Projektname. Und das werde ich jetzt angehen und schauen, dass ich es bis Mitte Sommer fertig habe.
Cool. Es waren jetzt so viele Jahrzehnte mit außergewöhnlichen Erfolgen. Was waren da so die persönlichen
Gänsehautmomente? Gänsehautmomente, positiver Natur. Naja, das von privat mag ich nicht wirklich reden, das weil privat heißt ja privat. Aber im Sportlichen war natürlich ein Gänsehautmoment die ersten Weltcup-Punkte, die ich da in Grün gemacht habe damals. War schon ganz lang her, freilich da mit 20 Jahren oder was. Und da oder dann das erste Stockerl in Grün oder dann das erste Mal in Kitzbühel runtergefahren, das waren natürlich schon Gänsehautmomente. Und dann der allergrößte war aber sicherlich 1992, wo ich das erste Rennen gewonnen habe in Kleinkirchheim, auf einer Strecke, die ich von klein auf gekannt habe, wo mein Vater dort war, wo viel von Hermagor dort waren, von meiner Heimatstadt und in der Heimat. Das war wirklich was Besonderes, weil das ist noch keinem Kärntner gelungen, weder dem Franz Klammer, noch dem Rainer Schönfelder, noch dem Fritz Strobel, sondern mir. Und muss aber zur Ehrenrettung sagen, der anderen, es hat nicht so viele Rennen gegeben in Kärnten, aber immerhin. Und auf das, da bin ich schon sehr stolz, dass mir das gelungen ist. Allerdings ist es 32 Jahre her und wer redet jetzt noch drüber, ne? Außer ich in meinem Kopf.
Gab es rückblickend betrachtet in diesem Leben so eine wichtigste Entscheidung?
Also diese Weggabelung, ja, da gibt es ein paar. Das kann man nicht auf eine so eine Weggabelung festmachen, da gibt es dann wieder eine andere Verästelungen. Und kann ich eigentlich nicht sagen, ob man die Grundsatzentscheidung dann irgendwie mich für den Profisport oder für den Sport zu entscheiden, das war natürlich eine wichtige Entscheidung, die alle anderen, die danach gefolgt sind, beeinflusst haben. Und unterstrichen muss man sagen, und das sage ich auch immer, wenn ich nicht gefragt, wer sage ist, dass der Sport ganz einfach eine unheimlich wichtige Lebensschule ist und dass der Sport einen viel höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft haben müsste, dass die Kinder wieder wesentlich mehr zum Sport kommen. Ich habe jetzt wieder einen Artikel gelesen, der Sport ist wichtig, um Aggressionen abzupassen. Und wenn man auf die Straße schaut und sich umhört, wie es jetzt zugeht, teilweise ist es ein Wahnsinn, weil die jungen Leute, bringen das nicht mehr weiter. Das kann man nicht mehr entkanalisieren, sozusagen, oder auslassen. Weil ich sage, wenn du halt den Radl 70, 80 Kilometer fährst, bist du dann nachts müde, dass du mit einem Rafen anfängst. Verstehst du? Das ist ein ganz blödes Beispiel. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, den Sport viel stärker zu verankern, auch in der Schule. Das gehört ja viel mehr rein und das gehört auch das Leistungsprinzip ein bisschen her. Weil nirgends lernst du besser mit Siegen und noch mehr Niederlagen umzugehen als im Sport. Du lernst Pünktlichkeit, du lernst Respekt vor dem Trainer, vor Mitmensch, vor Eltern, vor deinem Konkurrenten. Du lernst Durchhaltevermögen zu entwickeln und nicht gleich beim ersten kleinen Gegenwind, das schaffe ich nicht, ach, ihr schafft das nicht und dies und jenes. Und jetzt dann, wieder Burnout, und so weiter. wenn man etwas gern tut, oder sagen wir so, und Motivation zum Beispiel hat da sehr viel mit Begeisterung zu tun. Und begeistert bin ich dann, wenn ich etwas gern tue, und ich mache etwas gern, wenn ich begeistert bin. Das ist eine Wechselwirkung. Und wenn ich begeistert bin, halte ich auch viel aus. Und das kann ich alles ein bisschen im Sport vermitteln. Ich muss nicht jeder Leistung, ein Hochleistungssportler werden, und ein bisschen ein Dampf muss schon dahinter sein.
Die Öffentlichkeit, das Publikum definiert Armin Assinger als sehr erfolgreich. Wie definieren Sie für sich persönlich Erfolg?
Erfolg definieren ist vielleicht, könnte man vielleicht so sagen oder könnte immer so erklären, dass du dir ein Ziel vornimmst, du nimmst dir vor, dies oder jenes zu erreichen und du schaffst es. Dann hast du Erfolg. Weil ich habe das, was ich mir vorgenommen habe, umgesetzt. Und wenn es halt nicht gelingt, dann hast du aber bis dorthin sicherlich Teilerfolge zumindest erreicht, auf die du noch wieder aufbauen kannst, und dann bist du vielleicht auch wieder bei einer Weggabel und sagst, okay, dieses Ziel geht jetzt nicht aus, aber ich probiere das einen Meter rechts, davon ist auch ein schönes Ziel, probieren wir das. Gell? Oder irgendwann kommt vielleicht am Weg zum Ziel die Erkenntnis, geht's nicht aus. Ich meine, Turmspringen werde ich nicht mehr werden, weißt? Oder Bodenturner zum Beispiel, oder seit dem Bildmoderator, das geht ja nicht aus bei mir, aber vielleicht gibt's daneben was, wo es hingehen kann, gell, so auf die Art. Und so würde ich das sagen.
Gibt es aus dieser Lebenserfahrung heraus sowas wie einen wichtigsten Tipp für junge Menschen, die auch ihren Weg im Leben suchen, um glücklich erfolgreich zu werden?
Auf alle Fälle würde ich sagen, etwas zu suchen, aber es ist ein bisschen länger dauert, aber etwas zu suchen, was dich mit großer Freude erfüllt, zu tun. Nicht jetzt dann jetzt hier solche Fälle auch geben, aber nicht jetzt unbedingt das tun. Der Papa sagt, der ist Steuerberater und du musst jetzt dann, weiß ich nicht, wo studieren, damit du die Kanzlei übernehmen kannst. Oder der Papa ist Zahnarzt, jetzt musst du auch Zahnarzt werden. Oder die Mama ist Landeshauptfrau, jetzt musst du auch Politiker werden. Sondern das kann natürlich in vielen Fällen auch funktionieren. Aber auf alle Fälle musst du was in einem gewissen Zeitrahmen etwas finden, wo du sagst, ja, okay, da gehe ich auf. Das kann ich mir vorstellen. Das ganz Hundertprozentige wird es eh nur ganz schwer geben. Das ist eh klar. Aber versuchen möglichst an diese 100% Idealvorstellung hinzukommen und die dann dort einzubringen, dort dann fast ein bisschen hineinzusteigern, vielleicht sogar einen gewissen Fanatismus zu entwickeln und Durchhaltevermögen zu beweisen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Was ich jetzt an meine Kinder gesagt habe, ist, Kinder, euch wird nichts geschenkt im Leben. Also wenn ich stirb, kriegt ihr Erbschaft. Aber sonst wird euch nichts geschenkt im Leben. Da muss man sich alles hart erarbeiten. Weil zu glauben, ich mache so und dann passiert das alles, das spürt es nicht. Das spürt es nicht. Dann wirst du nicht glücklich sein im Leben.
Was ist so das Verrückteste, was ihr jemals macht in Ihrer Karriere?
Mich schaut Nummer eins in Wengen, am 18. Januar 1989 volle Wäsche gefahren zu sein. Ich Trottel. Weil da haben wir getan. Nein, sonst dann blöde Sachen. Naja, Bungee-Jumpen war eine NATO-Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Also das würde ich nicht mehr machen wollen. Das habe ich einmal gemacht in Kärnten, 90 Meter, das ist genug gewesen. Aber und sonst bin ich ein Mensch, der sehr gerne am Boden ist, weißt du, am Boden bleibt. Ich bin überhaupt ein Mensch, der ist weder Himmel noch jauchzend noch zu Tode betrübt. Ich bin relativ gut unterwegs, in der Mitte drin. Freilust einmal schlechtere Tage, wo da alles am Geist geht. Und manchmal fahre ich mein Auto heim und singe lautstark mit bei Can't Stop Believing, dass die Scheiben voll zerbierst. Aber meine Lebensweisheit ist einfach, heute schön mitten, hab deine Leitplanken, die dich da hinführen, und wenn du da mal zubestrafst, dann schaust du, dass du wieder in die Mitte kommst und dass du das schön ausgleichst und einen Weg da entlang gehst.
Gibt es sowas wie eine wichtigste Erkenntnis der letzten Jahrzehnte?
Wichtigste Erkenntnis? Naja, ich weiß nicht, oder ein Spruch, der begleitet mich schon ewig, muss ich wirklich sagen, das ist ein Spruch, den mein Vater manchmal sagt, oder früher gesagt hat: Armin, schätz andere Leute nie blöder ein, als du es selber bist. Eine herrliche Weisheit, würde ich sagen. Das zeigt einfach ein bisschen Demut. Glaub mir, dass du jetzt der große Big One bist, der Zampano, der alles weiß, der Gescheitste, der Schönste, der Größte, der Beste bist, sondern bleib ein paar Stufen unter dieser Erkenntnis, weiß aber, dass es diese Erkenntnis auch gibt oder dass es das dort oben auch gibt. Und wie gesagt, trau den anderen Menschen ruhig was zu.
Jetzt haben wir auf spannende Jahrzehnte zurückgeblickt, Armin Assinger Karriere vom Sport bis in TV. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Armin Assinger? Was hat ihn ausgezeichnet? Was sollte man antworten?
Bescheiden wie ich bin, würde ich sagen, die werden sagen, das war ein lässiger Hund.